Kann man über die Ferne eine Nähe spüren, eine Verbindung oder ist das esoterischer Quatsch oder was ist das? Und ist das nicht unprofessionell zu sagen, ich habe das Gefühl, ich kenne den Typen, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe, also jetzt schon auf Fotos und so weiter, und jetzt habe ich ihn das erste Mal seit vielen Jahren wirklich tatsächlich umarmt, gesehen und sagt, hallo Tom. Und das war eigenartig, komisch und doch schön. Die Rede ist von Tom Strohschneider. Hallo Tom.
Schönen guten Morgen.
Was wir machen, ist extrem unprofessionell. Also ich interviewe einen Kollegen und wir haben jetzt aber, das ist auch was Persönliches, weil wir uns, wie viele Jahre sprechen wir schon miteinander? Einige, oder?
3, 4 würde ich sagen.
Und ja. Ne? So, und jetzt haben wir uns das erste Mal gesehen und dachte ich, um der Verunsicherung, machen wir mal ein Ritual, wir brechen das Brot. Ich habe hier also ein, was ist das? Moment mal, also, hörst du es knistern?
Ja.
Das ist ganz frisches Sauerteigbrot. Und wir dürfen hier im Studio übrigens nicht essen. Es krümelt in den Mischpult rein. Wir kriegen richtig Ärger. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und wir Brot und Salz und so weiter. Und ich gebe dir jetzt, breche das Brot und gebe dir ein Stück.
Dankeschön.
So,
ne?
Dankeschön. So machen wir das jetzt hier. Reintitschen. Hm. Tom, wie wichtig sind für dich Rituale?
Jetzt habe ich natürlich abgewissen.
Ja. Ist ja gut so. Man darf mit vollem Mund spricht man nicht. Macht doch Spaß.
Aber im Radio darf man, glaube ich.
Ja, das schon überhaupt gar nicht.
Ja, Rituale. Eine gute Frage. Ich glaube, unser Leben ist ja ganz viel von Ritualen geprägt, gerastert, geformt. Einigen Ritualen davon sind wir gar nicht gewahr. Da haben wir, glaube ich, so eine Beziehung zu verloren. Das wird so als Mechanismus, als wiederkehrendes Ding einfach nur gemacht. Und andere sind uns wichtig. Und da gibt es natürlich eine Reihe von privaten oder persönlichen Ritualen. Ich habe zum Beispiel ein ganz klassisches persönliches Ritual. Einen großen Topf Earl Grey jeden Morgen mit viel Zucker und Milch.
Du bist bikarmäßig Earl Grey heiß, ja.
Selbstverständlich. Sehr gut, ja. Mit Jean-Luc Picard verglichen zu werden, ist ja in heutigen Zeiten sogar eine große Auszeichnung. Der Mann hat ja politisch gerade ein paar sehr, sehr kluge Sachen gesagt. Nein, also Tee trinken gehört für mich zu so einem Ritual. Was für mich kein Ritual ist, ist zum Beispiel sowas wie Weihnachten oder so. Da gibt's, da habe ich ein gutes Verhältnis zu, aber es ist für mich kein Ritual.
Es gibt ja übergestülpte Rituale, gesellschaftliche, die man ja trotzdem halbwegs verinnerlicht hat und auch die auch einen Druck ausüben können. Das ist Weihnachten, das ist Silvester, finde ich zum Beispiel ganz furchtbar. Da bin ich so ein Flüchter, kann ich gar nicht leiden, aber es gibt eben Dinge, die dann kommen, aber manchmal auch helfen. Also Ritual kann auch Zwang sein?
Ja. Auf jeden Fall, also im positiven wie im negativen Sinne. Also Zwang kommt uns immer so negativ vor. Aber ich könnte zum Beispiel den Tag nicht ohne meinen Earl Grey beginnen. Insofern ist es auch natürlich eine Form des Zwangs. Aber es ist ein Zwang, dem ich mich sehr, sehr gern unterwerfe, weil das mein Tag wirklich immer gut startet. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe, also Silvester, du hast es angesprochen. Ich gehöre auch zu den Silvesterflüchtern. Ich glaube, es geht immer mehr Leuten so. Umso irritierender finde ich es, dass Silvester immer größer wird, also was so die kommerzkulturelle Seite des Ganzen angeht. Aber ich werfe ungern zum Beispiel anderen Leuten ihre Lieblingsrituale vor. Es ist eine Frage auch ein bisschen des Freiheitsempfindens, wie tolerant wir gegenüber Ritualen anderer sind, in der Hoffnung, dass sie auch unseren Ritualen gegenüber tolerant sind. Ich glaube, da muss man immer auch ein bisschen skeptisch sein. Wenn wir von Toleranz sprechen, sind es vielleicht gerade nicht die besten Zeiten. Aber insgesamt betrachtet, glaube ich, hat sich das in eine gute Richtung entwickelt.
Toleranz, das Weiterdenken, würde ich an Freiheit denken. Also im Freiheitsbegriff. Ich wollte an sich dir überhaupt keine politischen Fragen stellen. Einfach mal mit dir so ein bisschen plaudern. Und wie fühlt sich dieser Typ an? Nee, aber jetzt sind wir wieder bei der Politik. Können wir mal ganz kurz machen. Freiheit. Freiheit ist ja immer also wenn ich die absolute Freiheit, gibt es nicht? Könnte man so sagen, und je mehr Freiheit ich habe, also Freiheit ist, wenn ich anderen Freiheit einschränke, ist es schon keine Freiheit mehr. Haben wir einen eigenartigen Freiheitsbegriff in der individualisierten Gesellschaft?
Ich glaube, nicht alle haben diesen merkwürdigen Begriff. Es gibt einen ganz falschen und auch politisch kritikwürdigen Freiheitsbegriff. Denke ich jetzt mal so an die Debatte über Tempolimit. Fahrt für freie Bürger, dass wir erdulden, dass eine Risikotechnologie, nämlich das Fahren auf großen Straßen über 120 mit vielen Opfern, wenn das mit einem Freiheitsbegriff verteidigt wird, habe ich ein Problem mit diesem Freiheitsbegriff. Und man kann unterscheiden negative Freiheit, positive Freiheit. Aber das ist gesagt, wenn mein Handeln die Freiheit anderer einschränkt, kann ich mich ja für dieses Handeln nicht mehr auf eine Freiheit berufen. Und da würde ich es mir manchmal wünschen, dass dieser doch ja fast etwas folkloristische Freiheitsbegriff, der dazu dient, Verhältnisse so zu belassen, wie sie sind, in einen so einen progressiven Freiheitsbegriff wieder überformt wird, mit dem wir uns darüber unterhalten, wie man Gesellschaft verändern kann, und zwar um der Freiheit willen. Und klar ist das politisch, aber das, ich finde das auch gar keine eminent politische, sondern auch eine persönliche Frage. Also für mich ist Freiheit ganz wichtig. Und ich glaube, dass es eine ganz große linke Tradition ist. Und wir haben so ein bisschen gerade, du hast es angesprochen, mit dem Freiheitsbegriff ist an, ich sag mal, platt die andere Seite verloren. Und ich glaube, wir brauchen von links wieder so eine Beanspruchung, eine freudige, auch widerspruchsbetonte Lust, über Freiheit zu reden. Das passiert zu wenig.
Oh, diese Stimme, deine Stimme, die mal zu hören, ohne Knacken, ohne Knarksen, ohne die Reduzierung, obwohl der am Telefon mal schon ganz gut reden kann, aber Augen in Augen, und die sonore Stimme auch zu hören, das ist einfach wunderbar. Am liebsten würde ich mit dir über nur profane Dinge reden. Hast du auch manchmal das Bedürfnis, du bist ja also extrem schnell politisch, du bist wahrscheinlich in einem Kreis von Leuten, die sehr, sehr politisiert sind, ist ja völlig klar. Möchtest du manchmal so einfach so ein Tankwart sein oder sagen wir mal so ein Bootverkäufer oder jemand, der so einfach gar nicht, oh, lasst mich da alle in Ruhe. Hast du dieses Bedürfnis auch?
Sehr. Ja? Ja, kommt immer wieder und ist mit lustigen Utopien verbunden. Ziegen zu halten auf einem Bauernhof oder mit Holz zu arbeiten. Also es sind natürlich auch für sich genommen Projektionen da drin, klar. Aber ich finde, in dem Profan steckt was ganz Großes drin. Das Einfache, das Alltägliche hat auf so einer marktförmigen Seite so was Negatives, wenn man darüber spricht. Aber es hat was unglaublich Menschliches, wenn man es mal anders sieht. Und ich muss nicht leisten, ich muss nicht Schulterstücken haben, ich muss nicht Titel haben. Da dieses Profane, dieses Persönliche etwas mehr wertzuschätzen, da sind wir übrigens auch wieder bei Freiheit. Also auch zu dulden und anzuerkennen, sogar es für schön zu halten, dass jemand gern Tankwart ist und nicht daraus eine Sozialhierarchie-Diskussion zu machen oder so, ist ja auch eine Sache, die man sich mehr wünschen würde. Ich möchte jetzt kein Tankwart werden, das hat was mit meinem etwas gebrochenen Verhältnis zur Automobilität zu tun, aber ich kann verstehen, dass jemand Glück darin empfindet, anderen Leuten die Autos zu betanken.
Und ich habe letztens einen Tankwart, einen würdevollen Tankwart erlebt, der sich mit mir unterhalten hat, über die alten Zeiten gesprochen hat und ich habe ihn gefragt, da hat er plötzlich Wertschätzung erfahren und hat er alles beiseite gelegt und hat sich mit mir unterhalten. Das war ein, und der hat das, ich mache das gerne, das ist schon meine Familientradition, das war meine Familientankstelle, na gut, jetzt hat es der Konzern gekauft, aber trotzdem, ich bin hier noch angestellt und so. Der hatte strahlte so eine Würde aus, ein würdevoller Tankwart, fand ich klasse. Also
das kann ich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur die Würde, die uns da entgegenkommt, die dann auch einen ja selbst dazu ermutigt, Würde mal in so einem ganz konkreten, persönlichen Verhältnis auch für wichtig zu halten und nicht nur als so ein Artikel im Grundgesetz, der sich auch noch nach Konjunktiv anhört und so, sondern als so was Interpersonales. Die Klugheit der Leute, wenn man diese Barrieren des Sozialen, der Abgrenzung, der Moden und auch der Distinktion überwindet, entdeckt man ja oft eine unglaubliche Klugheit der Menschen. Ich habe das Glück, einen Teil meines Lebens im Oderbruch in Brandenburg in einer sehr, sehr dünn besiedelten Gegend zu verbringen. Und da hatten sie uns vor Jahren mal einen neuen Bräulerstall in die Gegend gesetzt. Und dann ging man auch, natürlich auch zu den Dorfversammlungen. Und ich muss schon zugeben, dass ich in die Dorfversammlung anders hereingegangen bin, als ich aus ihnen wieder herausgekommen bin. Also natürlich kommt da der Städter, der sich seit 25 Jahren mit globalen ökonomischen Zusammenhängen, von mir aus auch der Geflügelfleischproduktion auskennt. Und vielleicht doch mit so einem kleinen Besserwisser-Denken da reingeht, als Städter, als jemand aus irgendeinem akademisch-politischen Milieu. Und dann sitzen dort Leute, die ja unmittelbar betroffen sind. Und ich war auf eine richtig glückliche Art und Weise überrascht, wie differenziert, wie klug und vor allen Dingen auch wie wissend die sind. Also wenn du in so einer Dorfversammlung irgendwo in einem 300-Seelen-Nest sitzt und die Leute dir ohne große Worte, ohne große politische Botschaften auseinandernehmen können, dass ihr geringes Gehalt als Armutsrentner oder Hartz-IV-Empfänger der Preis von Billighühnerfleisch im Supermarkt und die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Geflügelfleischproduzenten in Afrika, das wissen die Leute. Sie haben zumindest eine Ahnung davon. Und da drin steckt ja eine kleine Aufforderung auch so an die politische Linke, das ernster zu nehmen. Diese Schlauheit der Leute. Die Schlauheit der Leute ist nicht immer mit den politischen Meinungen, mit den politischen Konklusionen, die wir uns darüber machen, immer kongruent. Aber sie ist ja die unmittelbare Erfahrungswirklichkeit der Leute. Und mehr darüber zu wissen, ohne jetzt in so einen Kult der einfachen Leute oder diese frühere, meines Erachtens völlig falsche Überlegung, in so einem Industrieproletariat, so eine segensreiche Subjektgeschichte zu sehen, sondern einfach sich mehr über Alterserfahrung auch auszutauschen. Die Leute haben dann durchaus, du hast es ja genannt, ne? Also man muss vielleicht auch eine gewisse Grenze erstmal durchbrechen. Diese Grenze ist ja nicht nur eine, sagen wir mal, zwischen verschiedenen Klassenpositionen. Sie ist halt in dieser vereinzelten Gesellschaft, wo jeder in seiner eigenen Welt mit seinen eigenen Nöten und so weiter sitzt, ja auch ja so eine Art Schatten, der sich über unsere zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht auch legt. Und dann darüber hinwegzukommen und mit Freude dann auch zu hören, dass Leute ähnliche Probleme sehen, aber ganz andere Antworten darauf haben, ganz andere Gefühle vielleicht oder Emotionen dazu entwickeln. Und das, finde ich, könnten wir uns mehr geben als politische Linke. Das hat oftmals immer noch so ein Sender-Empfänger-Verhältnis bei aller Rhetorik der Selbstermächtigung, des um uns selber müssen wir uns selber kümmern. Wenn wir uns um uns selber kümmern wollen, müssen wir uns erstmal genauer anhören, worum wir uns eigentlich kümmern sollten. Denn wir kümmern uns ja nicht um uns selbst, sondern auch die anderen wollen sich ja um uns selber und um sich selber kümmern. Es ist gar nicht so einfach, das zu machen.
Das heißt, die Kunst ist, die Distinktionsgrenzen, die Abgrenzungstendenzen zu überwinden, nach vorn zu gehen, aber sich nicht anzubiedern. Diese Balance hinzubekommen, ist die Herausforderung?
Genau, das spielt eine ganz große Rolle. Ich kann mich ja vor ein Werkstor stellen, in einem metallverarbeitenden Betrieb und so tun, als wenn ich ein Metallfacharbeiter wäre. Das bringt mir nichts. Das ist eine seltsame Form von politischem Fasching, könnte man sagen. Und ich glaube, es respektiert die Würde eines anderen Lebensmodells nicht. Ich habe nicht die Erfahrung, was bedeutet, jeden Morgen um 6 an irgendeiner Drehbank zu stehen. Und selbst wenn die digitalisiert ist. Ja. Ich habe eine andere Erfahrung. Und zu begreifen, dass aus der Erfahrung eben die von der Werkbank her Welt sieht, für mich was Entdeckenswürdiges steckt. Das nötigt einem eine gewisse Offenheit ab, braucht man auch nicht drum herumreden. Man wird ja bisweilen dann auch mit Sätzen konfrontiert, die zunächst erstmal irritierend sind, die vielleicht auch auf Ablehnung stoßen. Dann muss man sich entscheiden, ob man über diesen Graben noch reden kann. Und wenn man sich entschieden hat, dass man darüber noch reden kann, dann fängt es ja an, spannend zu werden. Ich glaube, da ist ganz viel möglich und wir haben uns vielleicht in dieser doch sehr immer stärker zugespitzten Polarisierung der letzten Jahre haben wir vielleicht ein bisschen das Gefühl für dieses doch miteinander reden verloren. Und ich will jetzt gar nicht dafür plädieren, dass man jetzt mit jedem schrecklichen Menschen unbedingt diskutieren muss. Ich kann es gut verstehen, wenn Leute einfach aufstehen und weggehen oder sagen, das geht nicht. Aber vielleicht sagen wir es manchmal zu früh.
Weiterhin unprofessionell war, dass ich dich nicht vorgestellt habe. Also wir haben einfach drauf losgeplaudert, wir haben das Brot gebrochen, Salz rein, wir haben uns versucht anzunähern und ich habe nicht gesagt, wer du bist. Die Frage, was bist du, wer bist du? Klassischerweise würde ich dich als Journalist, Redakteur und Autor vorstellen, was dich reduziert auf genau das. Mhm. Ja, in der Funktion, in der du hier bist. Das ist jetzt hier ein sehr persönliches Gespräch, das spielt also aber auch das andere eine Rolle, aber trotzdem wirst du von außen, was ist denn der Tom Strohschneider? Das ist ein Autor, ein Intellektueller, ein Ostberliner, es ist ein Kind von Psychologen. Oh, na, das ist ja klar, das ist ja ein total verkopfter, abgehoben, bestimmt ein abgehobener Typ. Dabei hat er sein offenes Lächeln und diese Augen und so, das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ne? Wie ist das mit der Definition? Wie, wenn dich jemand fragt, und was machst du so? Wie reagierst du da?
Ich sage in der Regel schelmisch irgendwas mit Medien. Ja, ja. Das beschreibt das, glaube ich, ganz gut, was ich tatsächlich beruflich mache. Aber ansonsten habe ich gar keine Neigung, glaube ich, mich selbst zu definieren, anderen gegenüber. Ich zitiere Lenin nicht allzu oft, aber das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis. Wenn man die Chance hat, mit Leuten mal mehr als 5 Minuten oder dieser übliche formale alltägliche Berufsumgang das eine oder andere, wie soll man es sagen, so ein Offenheitsfenster zu erleben. Das passiert ja auch nicht immer und mit jedem. Und manchmal verpasst man das auch. Aber wenn man es geschafft hat, dann erkennen einen die Leute. Es ist mir ja gar nicht so notwendigerweise wichtig, dass du mich als Journalist, Autor und sonst sowas, Psychologenkind von mir aus, siehst, sondern es ist ja spannend, was du in mir als Tom siehst. Mhm. So wie ich ja dich jetzt auch nicht nur als Radiomenschen, obwohl wir uns vor allen Dingen über diese Schiene kennen, sondern mich interessiert dann auch, was ist der Mensch hinter dieser Stimme? Es ist, ich find's ganz lustig, dass die Sendung Aug in Aug heißt. Für ein Radioformat ist es eigentlich eine schöne Brechung, dass wir hier eigentlich Mund zu Mund oder Stimme zu Stimme sind. Und Aug in Aug, man sieht den anderen dann mal anders. Man sieht, wo er vielleicht auch einen kleinen Schatten auf dem Gesicht hat bei einer bestimmten Frage. Und darüber kann man Menschen erkennen, dass Vordefinitionen stören eher oder verängstigen eher die Vorstellung, dass ich jemand näher kennenlernen würde, was seine von mir aus auch politischen Ansichten oder sein Leben angeht. Und er ist aber damit konfrontiert, erstmal da den Typen von der Zeitung oder den Typen aus diesem Politbetrieb da irgendwie zu sehen. Das erschwert mir ja auch den Zugang. Insofern ist es gar nicht so schlecht, weniger über sich definitorisch nach außen zu geben, auch wenn ich weiß, dass diese Gesellschaft es uns gar nicht so einfach macht. Sie nötigt uns ja fast ab, ständig Visitenkarten an uns herumzuzeigen und an uns heranzukleben, weil wir in so einem Rattenrennen sind, der Distinktion, auch natürlich beruflich, Aufträge, wer hat die beste Meinung, wer hat den schnellsten Kommentar, da ist viel eine Sozialtechnik drin, die genau diese persönlichen Zugänge erschwert und ich will gar nicht sagen, dass ich das besonders gut kann, aber es ist so ein Anspruch und ich glaube, es ist in den letzten Jahren, das fand ich ganz interessant, man dann doch mal so um den Jahreswechsel so ein bisschen besinnlich selbst reflektiert, dass das zugenommen hat, der Wunsch, andere zu sehen. Und dann sieht man auch an sich selbst Neues, nämlich, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle bisher gar nicht hingeguckt hat. Und aber man kann es lernen.
Das intellektuell zu durchsteigen ist einfacher, glaube ich, dass, wie du jetzt gesagt hast, okay, ich will mich nicht über die Arbeit nur definieren, über das, was ich bin, mich immer nicht von anderen aufoktroyieren lassen, was ich bin, die Projektion. Viele Menschen projizieren da in die Personen auch Dinge rein, also das fängt bei der Beziehung an, hört im Beruflichen auf, aber das wirklich auszuhalten, halte ich noch für schwieriger. Was hast du da für Strategien? Also die Wertschätzung kommt ja auch übers Berufliche, über das, was du tust, was du machst, über deine Tätigkeit, und zu sagen, ich bin aber noch mehr. Ich bin nicht nur der ehemalige Chefredakteur, der aus dem Neuen Deutschland wieder auch eine gute Zeitung gemacht hat, der ein Wirtschaftsmagazin gemacht hat. Der intellektuelle Tom Strohschneider als öffentliche Person. Was würde übrig bleiben, wenn das alles weg wäre? Du würdest jetzt aus irgendwelchen Gründen, müsstest du das Land verlassen. Und was würde da noch von dir übrig bleiben, wenn du das alles nicht mehr könntest? Wärst du amputiert oder wäre da noch ein Rest an Identität, was eben der Tom ist? Oder?
Das ist eine schwere Frage.
Du kannst die Frage streichen und wir können zurückspulen, weil das ist...
Es ist eine schwierige Frage deshalb, weil ich glaube, man das nicht so leichterhand prognostizieren oder so sagen kann. Wie wäre es, wenn? Du hast ja auch ein ganz weitgehendes Beispiel. Man müsste das Land verlassen, was bleibt übrig? Man ist abgeschnitten von seinen...
Furchtbare Vorstellung, oder? Ins Exil zu gehen, jetzt selbst in die Schweiz oder in deutschsprachiges, wo man die...
Und wir haben ja in den vergangenen Jahren, ich meine, es war immer so, aber es war vielleicht auch durch den beruflichen Kontakt, den man hatte, oder den politischen Kontakt, dass in den letzten Jahren ja tatsächlich auch diese Erfahrung, dass Menschen aus ihrem Leben geworfen werden durch politischen Zwang, die ist sehr nah herangerückt, auch für mich. Also ich hatte einen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in der Türkei, die nicht nur das Land verlassen mussten für eine vorübergehende Zeit, weil sie politischer Verfolgung ausgesetzt sind, sondern sie verlassen tatsächlich einen Teil ihres Lebens. Sie wissen, dass sie auf absehbare Zeit nicht mehr zurückkommen, ihre Liebsten da nicht mehr sehen, den schönen Geruch eines Strauchs im Garten des Hauses nicht mehr wahrnehmen können, weil es das woanders nicht gibt. Das ist eine ganz schreckliche Vorstellung, die aber näher gerückt ist. Aber da habe ich sehr großen Respekt und Demut auch vor diesen Erfahrungen. Ich kann nicht so einfach tun, als wenn ich sie mir theoretisch vorstellen könnte. Ich glaube, diese Erfahrung ist so schwer zu tragen, dass man darüber auch nur reden sollte, wenn man sie wirklich selber tragen musste. Theoretisch gefragt, was würde eigentlich übrig bleiben, wenn ich meinen Job nicht mehr machen würde. Ich glaube,
mehr als Job. Ich würde jetzt mal sagen, deine Berufung und das, was du gerne tust, und das ist, deine Gedanken anderen mitzuteilen, das also zu fokussieren, zu Elixier draus zu schreiben.
Na gut, schreiben könnte ich ja immer. Es ist dann eine ganz interessante Frage, wie groß ist die innere Neigung, daraus auch ein öffentliches Schauspiel zu machen. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr wechselhaft. Ich habe, glaube, sehr lange Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch war und das immer noch zu einem großen Teil bin. Das ist gut, da brennt ein Feuer, das sollen die anderen ruhig sehen. Da habe ich gar kein negatives Verhältnis zu. Aber es gab immer auch Phasen, wo das gebrochen ist, wo man einen Zweifel hat, der damit zu tun hat, dass man das Gefühl hat, doch nicht gehört zu werden, zum Beispiel. Aber es gibt auch einen Zweifel, der damit zu tun hat, dass man sich unsicher geworden ist über das, was man sagt. Und in den vergangenen Jahren, so seit, ich würde sagen 2015, 2016, war so eine Phase, wo ich sehr viel darüber ganz still nachgedacht habe, ob so bestimmte Voraussetzungen meines Denkens, bestimmte Blickrichtungen, bestimmte Weisen damit umzugehen, überhaupt noch den Punkt treffen, den ich gern treffen wollte. Irgendwie so eine Art, klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aufklärerisches, kleines Taschenlampenlicht irgendwo hinzuwerfen. Ich war mir unsicher über die Kategorien, über die Begriffe, über die Theorien. Und ich hatte im Rückblick, man kann es sagen, fast das Glück, mit einer doch veritablen Depressionserkrankung mal rausgekegelt zu werden. Und von außen gewissermaßen gezwungen war, nicht zu reden. Und in diesen 5, 6 Monaten habe ich auch gar nicht viel gedacht, aber ich habe mir den Raum genommen, diese Zweifel mal zuzulassen. Das war ein Prozess, das muss man auch erst lernen, da hatte ich gute Hilfe. Und das war deswegen gut, weil ich glaube, das Schlimmste, was so Denken passieren kann, ist, dass man selber sich dessen gar nicht mehr sicher ist, was man sagt, ist aber weiter sagt und man dann immer lauter werden muss, um es noch vor sich selbst zu vertreten, immer undifferenzierter, immer härter wird in seiner Argumentation, statt diesen Zweifel, diese Widersprüche, auch die Ratlosigkeit mal zuzulassen. Ich glaube, aus dem Zulassen der Ratlosigkeit ergibt sich so eine Möglichkeit, Neues zu sehen. Und das war deswegen im Rückblick betrachtet, glaube ich, sogar ein glückliches Scheitern.
Das heißt, es ist ja extrem, entweder extrem ambivalent oder folgerichtig, dass du wirst klüger, du wirst erfahrener, du reicher eigentlich in deinem großen Kopf und trotzdem wirst du unsicherer, zweifelst an dem. Das ist ja sehr ambivalent, aber vielleicht auch folgerichtig, weil die Zweifel müssen irgendwann kommen. Bei dir ist es in einer Erschöpfungsdepression oder was auch immer geendet, also so ein erzwungener Cut, der dich hat zweifeln lassen und dann ging es irgendwie wieder los. Also der Zweifel muss kommen, folgerichtig?
Ja, der Zweifel muss kommen. Ich habe mich danach immer so ein bisschen gefragt, warum fehlten mir eigentlich die Instrumente, die wenn man so will, selbstkritischen Momente, Zweifel vorher zuzulassen oder stärker auf ihn zu hören. Also wir neigen ja schon dazu, eine einmal gewonnene Position, die ja mehr oder minder mit Durchdringung, Erkenntnisfragen und so weiter zu tun hat, die wollen wir nicht gern loslassen. Da hat man eine Rolle gefunden, die Erwartungen von außen sind dann auch genau die.
Die Medienmaschinerie, die ist ja auch ganz schön hart, Zeitungsgeschäft, um Gottes Willen. Also die Herausforderung, ne, mit das neue Deutschland auch umzukrempeln, natürlich nicht allein, aber schon mit einer Kraft, da hast du dir ganz schön viel zugemutet.
Ich habe mir da vielleicht viel zugemutet, aber ich habe auch anderen viel zugemutet, das muss man auch sagen. Also das lernt man vielleicht auch durch so ein glückliches Scheitern, so ein bisschen Demut, Gedanken zu finden über die Frage, was man eigentlich da auch alles falsch gemacht hat, vielleicht auf so einem persönlichen Level. Unter dem Strich glaube ich, dass das eine großartige Erfahrung war, dass ich da gar nichts alleine gekonnt hätte. Es ist Kollektivarbeit im besten Sinne. Aber tatsächlich ist es ein Rhythmus, Tageszeitung zumal, der wenig Spielraum lässt für das Zulassen von Zweifeln, für, wie würde ich es nennen, das Produktivmachen von Zweifeln. Mal reden, 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 mal zulassen, auch eine Sichtweise, die man vielleicht sonst in einem 2500 Zeichen Kommentar mit großem Schingderassabum weggewischt hätte. Mhm. Vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Ist da was drin? Ist da eine verdrehte Wahrheit drin, die man herausschälen muss und man kommt dann zu anderen Sichtweisen. Da kann man viel machen. Aber ich habe mich dann auch tatsächlich gefragt, wo ist eigentlich der Punkt, wo haben wir eigentlich diese Fähigkeit verloren? Gab es die früher verbreiteter, wenn man so in die Geschichte guckt? Nee, eigentlich nicht. Also gerade auf so einer politischen Ebene ist das Aufstellen von Parolen und das Festhalten von Parolen so ein ganz, ganz schwieriges Grundmomentum. Hinter den Parolen geht die Wahrheit erst los. Und je größer die Parolen sind, die Aufsteller, die Plakate, die Sprüche, je mehr Ausrufungszeichen und Worte wie müssen überall drinstehen, umso weniger sind Fragezeichen noch möglich. Und ich glaube, wir brauchen mehr Fragezeichen.
Das erste Bedürfnis ist ein Thema der aktuellen Ochi-Ausgabe Wirtschaft anders denken. Wissen wir eigentlich, was wir wollen, was wir an Bedürfnissen haben, oder sind die im Kapitalismus produziert? Also ich müsste jetzt eigentlich mal auf Toilette gehen, aber ich kann es nicht. Vor mir liegt jetzt hier ein Stück Brot. Aber wenn ich das jetzt wieder esse, dann katsche ich wieder rum und so. Und ich würde gerne auch mit dir ein Rauchen gehen, aber alles, die drei Dinge darf ich nicht, verdammt nochmal. Was mache ich denn damit?
Na gut, das hat, glaube ich, weniger mit Kapitalismus zu tun. Wenn wir unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen hier im Studio sitzen würden, könntest du jetzt auch nicht aufs Klo und wir könnten nicht rauchen. Aber Bedürfnisse ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben uns dieses Schwerpunktthema, glaube ich, auch aus so einer Selbstbefragung heraus vorgenommen. Es wird momentan sehr, sehr viel darüber gesprochen, ob es ein begründbares Bedürfnis ist, zum Beispiel Technologien zu nutzen, die nach aller Erfahrung die Lebensgrundlagen zerstören. Wir haben viel darüber diskutiert, ob es am Verbraucher liegt, seine Bedürfnisse zu ändern, um einer ökologischeren Lebensweise Vorschub zu geben. Wir haben uns viel darüber gestritten in den vergangenen Jahren, ob das erste Lebensbedürfnis denn unbedingt mehr heißen muss und nicht vielleicht eine Frage der Qualität stärker ist. Und wir sind da relativ offen an diese Frage herangegangen, natürlich mit so einem gewissen theoretischen Mindset im Kopf, auch mal zu gucken, was hat denn der Olle Marx zu Bedürfnissen gesagt, wie diskutieren wir Bedürfnisse durch so eine Brille der Kritik der politischen Ökonomie. Und dann stellt man schon fest, es gibt natürlich Bedürfnisse, die da sind, die ich auch für absolut nicht diskutierbar halte. Es gibt Lebensbedürfnisse, wo wir ja wissen, wir haben die objektiven Möglichkeiten, dass die für alle umfänglich befriedigt werden. Aber die Gesellschaft hat einen Verteilungsmodus, der das einem riesengroßen Teil bestreitet.
Also das heißt, Ersatzbefriedigung ist ja ein Thema, dass ich eigentlich, also ich will kämpfen, ich will lieben, ich will spielen, also so Dinge, wo ich sage, ich will ein Ziel haben, meinetwegen für was kämpfen, nicht unbedingt mit der Waffe vielleicht, aber auch, will was verteidigen, ich will natürlich lieben, das ist das Bedürfnis, und ich will spielen. Drei Dinge, die bei mir sofort jetzt aufploppen würden, und wenn ich das nicht kann, dann gibt es dann Ersatzbedürfnisse, mit denen ich das dann befriedige?
Nee, ich glaube nicht mal, dass es Ersatzbedürfnisse sind, aber zum Beispiel bleiben wir mal beim Spielen. Ich glaube, dass das Spielerische, der Spieltrieb bei uns Menschen eigentlich eine riesengroße Rolle spielt, aber er gehört zugleich zu den am stärksten kontrollierten und in so hinter Zäune verbannte Geschichten in unserem Kopf oder von mir aus auch in unserer Seele, aber ich würde eher sagen Kopf. Wir haben ja die Möglichkeit, das Bedürfnis nach Spiel in den mannigfaltigsten marktförmigen Angeboten uns zu befriedigen, und daraus erwachsen dann wiederum Dynamiken, Logiken, die das Spielerische gewissermaßen aufheben und in etwas fast Zwanghaftes überführen. Jetzt hast du schon mal den 12-Monats-Vertrag beim Spielecenter gemacht, wo man vielleicht sogar eine Möglichkeit hat, völlig frei zu spinnen, zu toben, Dinge zu machen, die sich auch dieser oft so instrumentellen Vernunft so ein bisschen entziehen, sondern einfach freies Dasein sind. Dann habe ich da aber so einen Vertrag. Und irgendwann habe ich vielleicht mal gar keine Lust zu spielen, aber dann schaltet sich sofort in den Kopf dieser Gedanke ein, dann ist es schon mal bezahlt, dann muss man es ja auch machen. Und damit wird das Spielerische quasi aufgehoben. Das ist so eine Dimension. Eine andere Dimension, glaube ich, ist, gibt so einen schönen Begriff, der heißt romantischer Konsumismus, der in Wahrheit meint, dass wir natürlich als Menschen immer auch nach etwas suchen, was uns selbst vor uns selbst erhöht, also was uns so mit mehr Sinn auffüllt, wir wollen mehr sein als nur ein biologischer Mechanismus. Und Und im Unterkapitalismus.
Was ist das? Das ist die Suche nach Bedeutung, nach Wertschätzung, nach das, dass ich gesehen werde, also Teil von etwas Größerem bin, oder ist es was Religiöses? Was ist denn das?
Ich weiß gar nicht genau, ob man das so in einzelne Gründe zerlegen kann. Ich glaube, dass es ganz mannigfaltige Formen gibt, etwas in sich selbst zu finden, was über dich selbst als bloß funktionierendes Element eines großen Organismus hinausweist. Das kann Sinn sein, das kann auch religiöse Züge haben, das kann damit zu tun haben, dass man bestimmte Sachen in so einem fast fetischartigen Verhältnis verehrt und so weiter und so fort. Ich finde das auch gar nicht so notwendigerweise kritikwürdig, sondern kritikwürdig sind die Formen, unter denen wir uns das aneignen können, in denen wir es uns zugänglich machen können, weil die Logik der Aneignung eben die allermeisten Leute davon ausschließt, zu toben. Weil sie eben arbeiten müssen, weil sie in gesellschaftliche Notwendigkeiten eingebunden sind, die ihnen diese Möglichkeit nimmt.
Und der Lohn arbeiten müssen, oder? Also arbeiten.
Genau, Lohnarbeiten.
Lohnarbeiten müssen aus Existenzgründen.
Genau, wir haben ja relativ wenig andere Möglichkeiten, unsere soziale Existenz zu reproduzieren, außer unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Es gibt einen kleinen Teil der Gesellschaft, die muss das nicht. Die würde ich auch nicht dafür kritisieren, dass sie in dem Glück sind, sondern ich kritisiere, wenn, dann den Mechanismus, der dazu führt, dass es nur wenige sind. Und die anderen haben diese Möglichkeit nicht. Das ist diese seltsame doppelte Freiheit, die uns einerseits natürlich einen gewissen Handlungsspielraum ermöglicht, aber wir können diesen Handlungsspielraum unter kapitalistischen Bedingungen eben nur voll oder zumindest zum Teil wahrnehmen, indem wir vorher allgemeines Äquivalent durch das Abkaufen unserer Arbeitskraft uns reinholen. Das ist schwierig. Und dieser romantische Konsumismus, um das noch kurz vielleicht anzuschließen, der hat eine ganz, ganz interessante Seite, weil der romantische Konsumismus als Theorie oder als Ideenkonzept besagt, dass wir diese Träume, diese Bedürfnisse, die auch von außen kommen, niemand braucht ein Feuerzeug mit Musik, aber sie werden angeboten und auch gekauft. Die Gebrauchswertorientierung verschwindet dabei. Es geht um Distinktion oder tatsächlich produzierte Bedürfnisse. Aber selbst wenn wir diese Bedürfnisse befriedigen, kommt diese Befriedigung, die wir eigentlich suchen, dieses Romantische, deswegen steckt es in dem Begriff mit drin, nicht zur Geltung. Und das macht unter den Bedingungen, über die wir gerade diskutieren, mit all den verhängnisvollen Folgen, ist auch so schwierig. Wir suchen gewissermaßen in so einem Automatismus immer weiter die Befriedigung eines Bedürfnisses, welches, von dem wir glauben, dass wir es durch Konsum befriedigen können, aber das ist eine endlose Schleife. Wir sind immer auf der Suche nach dieser Erfüllung und der Konsum ermöglicht uns die Erfüllung nicht immer oder oft nicht. Und insofern, ich bin jetzt gar nicht so ein Konsumkritiker. Die Leute sollen Spaß haben. Ein Sozialismus, den ich mir vorstelle, der hat auch was mit Hummer und sehr gutem Rotwein zu tun. Aber zu begreifen, dass eine bestimmte Sehnsucht in uns gesellschaftlich gemacht ist, das heißt nicht, dass wir sie unterdrücken sollen, aber wir sollten vielleicht oft oder öfter darüber nachdenken, wo sie herkommt, mit was sie zu tun hat, weil dann, Stichwort Fragezeichen, kommen wir vielleicht auch zu der Frage, was würde uns eigentlich fehlen, wenn wir das nicht konsumistisch befriedigen, dieses innere Bedürfnis, sondern wenn wir es vielleicht durch Denken, durch soziale Kontakte, durchs Toben beim Spielen befriedigen.
Dann kommen wir ja zu Kunst, zu Ästhetik, zu Dinge, die unnötig sind. Also Langeweile ist ein Thema, unnötige Dinge, das ist ja nur zur Zierde, das hat ja keinen Zweck, das hat ja keinen Nutzen, das kann ja wundervoll sein, das zu machen, als vermeintlich sinnlose Dinge zu tun und zu produzieren. Herrlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber sogar sagen, dass sie gar nicht unnötige Dinge sind, sondern es ist eine Frage, wie wir diese Notwendigkeit definieren. Also zum Beispiel finde ich eine viel unnötigere Sache, dass Rüstungsgüter produziert werden, aber weltweit wird damit ein Geschäft gemacht. So ein Kunst, Kultur, Ästhetik, Langeweile, also dieses auch mal in den Tag hinein sich selbst erleben und vielleicht auch gar nichts machen, sondern einfach nur zu träumen oder von mir aus auch das nicht, ist etwas Notwendiges, weil es uns zu Menschen macht. Das ist das, wo wir Mensch werden und nicht notwendigerweise darin etwas zu erfüllen, was wir ja sehr, sehr früh eingetrichtert bekommen haben, wo wir uns auch anpassen, was wir internalisieren, sondern es wäre schön, wenn wir das schaffen. Und Kunst hilft natürlich dabei, weil es auch wieder so ein Fenster ist. Ne? Also Fenster in Traumwelten, in Vorstellungen, in so Ästhetiken, die wir vielleicht in unserem Alltag gar nicht haben. Wir nehmen ja über Kunst, Welt und Wirklichkeit durch die Arbeit, durch die künstlerische Arbeit anderer wahr. Da ist auch wieder dieses drin, jemand anderes zu sehen und sich auch mal davon auch zu irritieren zu lassen oder sich auch stören zu lassen, ist mal vielleicht auch ganz kritisch zu sehen.
Also spielen jenseits von Verwertbarkeitslogik, die Welt sich aneignen, anverwandeln, das ist ja alles nur möglich, wenn wir auch aus einer privilegierten Situation, also Essen und Trinken ist gesichert, wir sind versorgt, alles ist da, es braucht ja eine gesellschaftliche Struktur, die ja nur gemeinsam geht. Wir sind ja keine Prepper, die sich irgendwie selber im Bunker versorgen, sondern tatsächlich, wie kann eine Gesellschaftsstruktur aussehen, aus linker Sicht, die Menschen versorgt, genau das möglich macht, mit welchem Wirtschaftssystem, ist das dann Postkapitalismus oder muss man vielleicht dem Ding einen neuen Namen geben? Eine Frage, die riesig ist, oder?
Die ist sehr groß. Das ist,
aber sie, bei mir schwebt sie manchmal so. Mhm.
Man kann sie vielleicht zerlegen in so drei Teile. Das erste ist der Begriff. Ich bin in den letzten Jahren, ich habe immer dafür plädiert, den Begriff Sozialismus zu verteidigen gegenüber seiner eigenen Vergangenheit als Realsozialismus, aber auch gegen die bisweilen ja doch sehr dummen und dümmlichen Vorhaltungen, die von anderer Seite kommen. Wir haben es in der Diskussion, sieht man es, haben wir oft Vorsilben, wir haben Adjektive an diesen Sozialismus rangepappt, demokratischer Sozialismus, Ökosozialismus.
Nationaler Sozialismus.
Auch das, wobei das natürlich kein Sozialismus, also gar nicht ist, nicht mal sozusagen, was die Motivation angeht. Und ich bin mir manchmal in den letzten Jahren nicht mehr ganz so sicher, ob man unbedingt diesen Begriff verteidigen muss. Ich bin aber auch mit diesen anderen Begriffen, die momentan im Geschäft sind, nicht so zufrieden. Was heißt Postkapitalismus? Das ist dann das danach. Der Vorteil des Begriffs ist vielleicht, dass es eine gewisse Offenheit hat gegenüber dem, was wir eben nicht vorher bestimmen können. Ich glaube, ein großer Irrtum menschlichen Verbesserungsstrebens ist, dass wir zu oft glauben, dass wir losgelöst von den konkreten Erfahrungshorizonten der Menschen so ein Bild an die Wand werfen, auch ein Funktionsmechanismus und von dem glauben, dass er der Richtige ist. Was ja dann auch heißt, wenn jemand etwas dagegen hat oder nicht mitmacht, setzen wir es gegen ihn durch. Und dann bist du an einem Punkt, der das eigentliche Versprechen von Befreiung ja schon wieder unterminiert oder zerstört hat.
Der Sozialismus, also okay, den Begriff kann man sich ja aufhalten, und das Wirtschaftssystem ist der Kapitalismus. Wo du nicht widersprichst, ist, dass du links bist, das ist eine linke Idee verfolgt. Du hast ein Buch gemacht, What's Left, also die Frage, was ist links, treibt dich um. Du hast eine linke Tageszeitung verteidigt, du hast bei der Taz beim Freitag gearbeitet, schreibst auch jetzt immer noch für diese Zeitung. Das heißt, man könnte sagen, du bist ein Linker. Und sprichst auch mal von wir als Linke. Das ist ja keine homogene Bewegung. Aber trotzdem hast du eine Idee, ein Gespür, was links ist. Ich höre es immer wieder gern von dir, weil du mit den Worten auch variierst. Was ist links?
Das verändert sich ja. Es verändert sich sozusagen in den unmittelbaren Diskussionskontexten. Es ist nicht leicht, du hast es gerade gesagt, sich zu einem pluralistischen Kollektiv, zu einer gesellschaftspolitischen Grundströmung zuzurechnen, wenn Teile der Linken gerade wieder unglaublichen Unfug machen. Und das passiert ja leider ständig. Und gleichzeitig würde ich es trotzdem verteidigen. Erstens, weil also diesen Begriff des Linken und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Erstens glaube ich, dass selbst der individualistischste progressive Denker so etwas wie die Wärme von Gruppen braucht. Man braucht eine gewisse Bestätigung, die muss gar nicht theoretisch sein, sondern es geht darum, auch zu erfahren, dass man in dem, was man tut, wie man lebt, mit wie man spricht, welche Musik man hört und so weiter, auch andere hat, in denen man sich selbst sehen kann, und dann entsteht so eine Nähe. Gleichzeitig ist dieser Begriff auch insofern ein bisschen gefährlich, als dass wir ihn manchmal verwenden, ohne zu sagen, was wir damit meinen. Mhm. Genau. Ne? Und man kann es historisch begründen. Man könnte sagen, es geht mit dem Wunsch nach Freiheit los. Ich glaube, das ist etwas, was ich heute mehr denn je betonen würde, dass Linkssein heißt, von der Idee der Befreiung des Einzelnen vor äußerem Unrecht, vor Not und vor Naturnotwendigkeit. Diese Freiheit ist für sich genommen aber ein gasförmiger Aggregatzustand, wenn wir die soziale Dimension dieser Freiheit nicht berücksichtigen.
Also hätte jetzt auch ein FDP-Mitglied sagen können, wir verteidigen die Freiheit, wir sind Liberale. So.
Genau. So, das FDP-Mitglied hat erstens nicht begriffen, was Freiheit ist, würde ich jetzt mal etwas platt formuliert ihm entgegenhalten, weil die soziale Dimension dieser Freiheit bei ihm eine untergeordnete Rolle spielt. Im Übrigen, also da bin ich auch immer gern bereit, die FDP an ihre eigene Geschichte zu erinnern. Die Freiburger Thesen von 1971, Karl Hermann Flach, solche Leute, die wussten ganz genau, dass unter Bedingungen, in denen marktförmige ökonomische Verhältnisse und Zwang zur Kapitalakkumulation immer wieder eine Grenze setzen, die Freiheit einschränkt, muss man um der Freiheit willen eher darüber nachdenken, dieser Akkumulation Grenzen zu setzen. Also die Texte der Freiburger Thesen von 1971 sind so links in meinem Verständnis, dass man sich gewünscht hätte, dass die Sozialdemokratie wenigstens auf diesem Niveau weitergemacht hat.
Das heißt, Freiheiten einschränken, um andere Freiheiten, um Grundfreiheiten zu erhalten.
Ich würde gar nicht es als Einschränken von Freiheit bezeichnen, sondern um der Freiheit willen muss ich zurückstecken bei bestimmten eigenen Wünschen. Muss ich.
Ja, und muss doch strukturell lösen.
Also
ich habe es bei bestimmten Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde, aber ich weiß, wäre ein geiles Gefühl, aber das ist sowas von asozial, tatsächlich asozial, weil es andere schädigt und wenn alle das wollen würden, würde das nicht gehen. Das muss das als Wert, sich einzupflanzen, ich kann nicht so ein Assi sein.
Na gut, das ist ja in gewissermaßen eine Mindestanforderung an so eine Art progressives, ethisches, normatives Konzept. Ich möchte kein Arschloch sein, wenn man das im Radio sagen darf.
Also ja, ich glaube. Das kann man sogar wiederholen. Ich möchte kein Arschloch sein, aber manche finden es geil, ein Arschloch zu sein, aber das ist, ja, sollte eigentlich der Grundsatz sein.
Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt und dann wäre nämlich von da aus zu fragen, was muss ich individuell dafür tun? Mhm. Das ist eine Frage, die wir immer diskutieren werden, weil selbst unter ausgedachten, ich sage jetzt mal kommunistischen Verhältnissen, würde ja die Frage des Umgangs miteinander, des Respekts vor dem Freiheitsraum des anderen, der, wenn mein Freiheitsraum in den reinragt und sein beschränkt, kann ich von meiner Freiheit nicht mehr als Freiheit sprechen, weil ich ja jemand anderen unfreier mache. Das ist so ein individuelles, aber vielleicht auch soziale Frage, die immer wieder neu diskutiert werden kann. Wir wissen
auch gar nicht. Da würde jetzt vielleicht auch ein CDU-Mitglied sagen, also das ist noch lange nicht links. Das ist einfach normal. Sollte normal sein?
Es sollte normal sein. Ich glaube, da sind wir weit von entfernt. So, das ist die eine Sache, die individuelle, und die andere ist die gesellschaftliche. Also welche Vorkehrungen, welche Veränderungen müssen wir uns vornehmen, um Bedingungen zu schaffen, in denen überhaupt diese andere, diese individuelle Frage anders diskutierbar ist und vor allen Dingen verwirklichbarer ist. Und ich glaube, dass man da nicht drum herum kommt, über den Kapitalismus zu reden. Das wird bisweilen so ein bisschen wie eine politische Ausrede an jedes Statement herangehängt. Und im Übrigen bin ich der Meinung, der Kapitalismus muss überwunden werden. Ich glaube, das ist gar keine Antwort, sondern nur eine besonders radikale Form, diese Frage zu stellen. Wie würden wir ihn überwinden? Wie überwinden wir ihn, ohne uns zu verabschieden von diesem Freiheitsideal? Ich meine, die Geschichte des progressiven Lagers würde ich ja in den 1848er Revolutionen sehen. Da geht es um Demokratie, Liberalismus, Freiheit. Es ist historisch betrachtet erstmal so ein bürgerliches Momentum. Die Arbeiterbewegung begreift, dass jedes Streben nach Freiheit, jeder demokratische, freiheitsrechtliche Fortschritt immer wieder an die Grenzen einer privaten Aneignungslogik stößt, die diese Fortschritte prekär machen, die sie zurückweisen wollen. Ob es materieller, rechtlicher, demokratischer Art sind. Also müssen wir über diese Frage reden, wie wir private Aneignungslogik, Akkumulationszwang, diese Wachstumsidiotismus und so weiter.
Eigentumsform,
na selbstverständlich, wie wir damit anders umgehen. Da geht es mir nicht darum, jetzt für Enteignung als Generalschlüssel zur Lösung aller politischen Probleme zu plädieren. Aber dass wir endlich wieder darüber reden, dass endlich eine Diskussion wieder da ist, die politische Linke hat viel zu lange, vor allen Dingen in den 90er Jahren, auch wahrscheinlich mit der Verunsicherung nach diesem historischen Scheitern verbunden, über andere Fragen diskutiert. Aber jetzt kommt es endlich wieder, und ich habe das gerne wahrscheinlich auch schon bei dir in der Sendung erzählt, wenn es wie in Berlin im Zusammenhang mit der Diskussion über die Enteignung großer börsennotierter Wohnungskonzerne, die ja also nicht das Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf befriedigen wollen, sondern ihren Aktionären entsprechende Renditen verschaffen, die würden auch alles andere machen. Und Mietendeckel, der jetzt an der Diskussion ist, dass wir darüber wieder über Formen diskutieren, wie Eingriffe in das private Eigentum, diese Verfügungsgewalt, die ja immer den Ausschluss anderer bedeutet. Zum Beispiel Wohneigentum ist unter dem Strich das Recht, andere davon auszuschließen, in dieser Wohnung zu wohnen. Mhm. Wenn man jetzt mal nicht nur von der eigenen Privatwohnung, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber jemand, der 100 Wohnungen hat, maßt sich dieses Recht ja auch an, macht es auch positiv, indem er Leute dort für Geld wohnen lässt. Aber es ist ja eigentlich eine Machtposition und dass wir in Berlin eine Situation haben, wo plötzlich 30% der FDP-Wähler sagen, na logisch muss man über die Enteignung großer börsennotierter Wohnungskonzerne reden, ist etwas, was sozusagen den progressiven Fortschritt, also diskursiv, hegemoniepolitisch Mehrheiten in den, nicht nur in den Köpfen oder in den Umfragen, sondern auch in den Herzen, selbst von Leuten, die an anderer Stelle nicht mit uns übereinstimmen. Das finde ich super, das ist ein großer Vorteil. Daraus muss jetzt was gemacht werden.
Könnte man sagen, dass es darum geht, den Schutz des Allgemeineigentums am Ende mit der gleichen Kraft zu fördern wie der Schutz des Privateigentums, also Privateigentum zu schützen, ist ja so eines der höchsten Güter in dieser Gesellschaft und mit der gleichen Kraft, mit den gleichen rechtlichen Möglichkeiten auch Gemeinschaftseigentum zu schützen oder zu bewahren oder zu schaffen?
Das wäre zumindest ein erster Schritt. Ich glaube, dass Gesellschaften auch ohne Privateigentum funktionieren. Da geht es ja nicht darum, was ich jetzt privat besitze als Mensch, meine Bücher oder mein Stofftier oder mein von mir aus auch Häuschen, sondern es geht um die ungleiche Zuteilung von Chancen, Macht über andere aus. So klassisch betrachtet Privateigentum an Produktionsmitteln. Ich glaube, dass wir keine Probleme sehen auf der Ebene, dass das Privateigentum zu schlecht geschützt wäre. Das ist ja eigentlich immer noch zu stark geschützt. Und ein erster Schritt in eine, sagen wir mal, bessere Möglichkeit auch auszuprobieren, was in anderen Formen des Umgangs, der Ökonomie, des Wirtschaftens wäre, indem man also klar kollektives Eigentum fördert, indem man zum Beispiel Boden und Allmende unter einen Schutz stellt, indem man endlich damit aufhört, Land zum Zwecke des darauf Bauens und in kapitalistischer Absicht zu verkaufen. Also es ist dann weg. Der Boden ist nicht vermehrbar als Ressource. Es ist nun mal endlich. Und wir haben uns da in den letzten 150 Jahren in einer sehr, sehr, muss man ja sagen, defensive Position hereinarbeiten lassen, auch aus Schwäche, aus Fehlern, aber die wieder aufzuholen, und dort vielleicht diese Inseln zu vergrößern. Es gibt diese Genossenschaften, es gibt auch schlechte Genossenschaften, aber ein Genossenschaftsförderungsgesetz, welches beispielsweise kleinen Kollektiven die Möglichkeit eröffnet, auch mal eine Investition zu machen, die sie ja oftmals aus Gründen der geringen wirtschaftlichen Kraft gar nicht können. Staatliche Förderung, ich meine, da baut jetzt jemand, der interessante Mars-Besiedlungsutopien hat, bei uns im Brandenburgischen eine Elektroautofabrik. Ich will ihn dafür gar nicht kritisieren, aber natürlich ist dort eine Ansiedlungsförderung von mehreren hundert Millionen wahrscheinlich im Gespräch und ich würde mir gerne wünschen, dass es einen wirtschaftsdemokratischen, genossenschaftlichen Förderfonds gibt, wo ganz klar gesagt wird, Unternehmen, die andere Ziele haben als Rendite und Profit, die von mir aus nach Werten arbeiten, die das Zwischenmenschliche, die Gebrauchswerte, die Solidarität betonen, die haben doch genauso verdient, mal gefördert zu werden. Weil ich glaube, unser Problem ist, dass sich viele Leute gar nicht vorstellen können mehr, dass jenseits dieser eingefahrenen, so quasi als natürlich erscheinenden kapitalistischen Verhältnisse was möglich ist. Da wird ja dann oft gesagt, wenn es der Kapitalismus nicht macht, dann bricht die Gesellschaft zusammen, weil natürlich kleine Kollektive, die irgendwelche Dinge produzieren, die Versorgungslage nicht mehr sicherstellen können. Wir wissen das gar nicht, weil wir es nicht ausprobieren. Wir brauchen mehr so einen sozialistischen Experimentalismus.
Lieber Tom, die Stunde ist um und es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hoffe, du kommst bald wieder, wenn du wieder ein Buch rausbringst oder ansonsten bist du natürlich immer hier herzlich willkommen. Besten Dank, Tom Strohschneider. Er verantwortet das Magazin Oxy, Wirtschaft anders denken, kommt monatlich raus, eine Monatszeitung, ein Wirtschaftsmagazin, ist Autor, Redakteur, ein sympathischer Mensch, wie ich finde und es hat mich sehr gefreut. Danke, Tom.
Danke dir, Carsten.